Es ist mir ein Bedürfnis, weil ich so selten bei euch in Grassau bin, dass ich, bevor ich zu meiner Predigt komme, euch einen Segenswunsch oder einen Wunsch mitteile, der mir auf dem Herzen liegt für euch. Ich wünsche euch, dass es mit euch als Gemeinde bald wieder bergab geht. Meint's ernst? Angenommen, ich würde mich an den Ausgang stellen nach dem Gottesdienst und würde jedem von euch persönlich das wünschen. Ich wünsche dir, dass es mit dir bergab geht. Wahrscheinlich würden manche einen Bogen um mich herum machen, manche würden vielleicht den Hinterausgang suchen. Aber wenn jetzt ein Pole unter uns wäre, gibt es einen Polen unter uns? Der hätte mit dieser Verabschiedung überhaupt kein Problem. Weil in Polen wünscht man sich das so. Ich wünsche dir, dass es mit dir bald wieder bergab geht. Und ist ja irgendwie logisch. Bergab geht es sich leichter wie bergauf, oder? Und wenn ich euch dann wünsche, dass es mit euch bald bergab geht, dann wünsche ich euch ja im Grunde genommen, dass es sich wieder leichter läuft in eurem Leben. Dass ihr den Berg im Rücken habt und nicht vor Augen. Von daher zweifle ich ein bisschen an, ob wir im Deutschen da so richtig liegen, wenn wir uns wünschen, dass es mit uns bergauf gehen soll. Ich habe einen Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, ihr mögt es mir verzeihen, aber die Predigt kommt bei euch erst in einem halben Jahr dran. Bis dahin habt ihr das alles wieder vergessen, was ich euch heute sage. Aber es war für mich thematisch ein bisschen eine Fortsetzung von dem Jugendthema, das wir gestern hier in den Räumen hatten. Und jetzt haben wir gedacht, ich mache da ein bisschen Fortsetzung. Im Lukas-Evangelium gibt es eine Stelle, wo der Herr Jesus mit seinen Jüngern an einen Punkt gekommen ist, wo er sie darauf einstellen muss, dass es ab jetzt bergauf geht. Das heißt, es wird beschwerlicher. Sie müssen sich auf Kampf einstellen, auf Widerstand. Wie Xavier Naidoo einmal gesungen hat, euer Weg wird kein leichter sein, euer Weg wird steinig und schwer. So ist seine Botschaft an die Jünger. Und seit Kapitel 19, wo Jesus auf einem Eselsfüllen nach Jerusalem eingezogen ist, da spitzt sich alles irgendwie zu. Die Spekulationen werden angeheizt, jetzt wird er sich bald die Krone aufsetzen und jetzt wird er bald die Römer vertreiben und wir werden ihn als König preisen. Hosannas, gesegnet seid ihr, da kommt im Namen des Herrn, haben wir heute Morgen gehört. Aber nicht nur diese Spekulationen werden angeheizt, sondern auch die Mordabsichten der Schriftgelehrten und der Pharisäer werden angeheizt. Und sie beabsichtigen dann, und das lesen wir dann ein Kapitel später, Jesus umzubringen. Und dann kommt die Nacht vor seiner Kreuzigung und dann überschlagen sich die Ereignisse. Judas, einer von den Jüngern Jesus, verrät ihn für 30 Silberlinge. Währenddessen, da ist der Judas noch dabei, feiert Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl und sagt, mich hat herzlich verlangt, dieses Mahl mit euch zu halten. Und während er dann das Passamahl mit ihnen hält, das ja davon spricht, dass er sein Leben für sie hingeben wird. Währenddessen streiten die Jünger, wer von ihnen der Größte ist. Und in dieser Situation steht Jesus dann auch auf oder ist vorher aufgestanden, legt sich einen Schurz um und wäscht seinen Jüngern die Füße. Ich lese nur Kapitel 22, Vers 24. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen der Größte zu gelten habe. Das ist schon ein bisschen krass, was hier abgeht, finde ich. Und dann wäscht Jesus ihnen die Füße und Vers 27 fragt er, denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt normalerweise? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Jesus hat es öfter immer wieder gesagt, in gewissen Zusammenhängen, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wir lieben wahrscheinlich mehr die großen Dimensionen, oder? Ich weiß nicht, wie ihr so gestrickt seid. Großes Einkommen, es wäre nicht schlecht. Großes Glück in der Liebe. Große Reise machen, ein großes Haus haben, großes Auto fahren. Großen Freundeskreis. eine große Gemeinde haben, selber groß sein. Das ist eine große Gefahr in unserem Leben. Und darauf muss Jesus jetzt an dem Abend vor seiner Kreuzigung seine Jünger darauf einstellen, dass es darum überhaupt nicht geht. Und ich lese jetzt den Bibeltext, Lukas Kapitel 22, die Verse 31 bis 38. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Simon aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und er sprach zu ihnen: Als ich euch aussandte, ohne Beutel und ohne Tasche und ohne Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen: Nichts. Nun sprach er zu ihnen: Aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche, und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, auch dies muss noch an mir erfüllt werden, was geschrieben steht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben steht, das geht in Erfüllung. Sie sprachen: Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: Es ist genug. Ich denke, der Text weist uns hin auf zwei Gefahren für unser Glaubensleben. Zwei Gefahren für dein Glaubensleben. Die erste Gefahr ist die, dass du zu groß von dir denkst. Das ist eine reale Gefahr und das dürfen wir nicht unterschätzen, dass du zu groß von dir denkst. Mit Vers 24 fängt ja alles an. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten hat. Jesus spricht von seiner Hingabe, sie sprechen von ihrer Größe. Und so plump wie die Jünger das hier machen, würden wir das nie tun, oder? Aber der Gedanke ist bei uns sicherlich da. Vielleicht mitten in der Gemeinde oder mitten im Gottesdienst. Denken die anderen schon angemessen von mir? Merken die anderen schon, was ich alles drauf habe? Würdigen mich die anderen schon richtig für das, was ich alles tue in der Gemeinde? Denken die nicht so niedrig von mir? Und dann fange ich an zu denken, wie ich meine, dass die anderen von mir denken sollen. Und wenn jeder in der Gemeinde von uns so denken würde, dann wäre es das Ende der Gemeinde. In einer Gemeinde ist immer zuerst der andere wichtig und nicht ich. Nicht deine Macht in der Gemeinde gibt Auskunft über deine Stellung, sondern deine Demut und deine Dienstbereitschaft in der Gemeinde gibt Auskunft über deine Stellung. Und gerade in Sachen Demut und gesunder Selbsteinschätzung muss der Herr Jesus jetzt an Petrus noch arbeiten. Das weiß er, obwohl Jesus ja ganz was anderes vor Augen hat. Gell? Sein Leiden, sein Kreuz, seine Verspottung, aber er arbeitet jetzt an Petrus. Vers 31, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, er hat einen Antrag gestellt, dich zu sichten wie den Weizen. Eine andere Übersetzung sagt, dich durcheinander schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Und eine andere Übertragung sagt, Satan hat sich gewünscht, hat einen Antrag gestellt, deinen Glauben auf eine schwere Probe zu stellen. Meine Übertragung sagt, Satan hat sich erbeten, deinen Glauben zu zerstören. Darum geht es dem Teufel. Und offenbar hat es der Herr zugelassen. Denn Jesus sagt nicht, und ich habe es dem Satan verweigert, dass er das tun darf. Nein. Satan bekam von Gott das Recht, den Glauben der Jünger zu zerstören. Und das Tröstliche ist, dass Satan sich das erbeten muss. Der Teufel kann uns nichts tun ohne die Zulassung von Gott. Und wenn Gott es zulässt, dann wird er schon wissen, warum. Und das Ganze erinnert mich an Hiob. In Hiob 1 lesen wir, es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten, das waren die Engel, und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Das war nur eine rhetorische Frage. Gott wusste natürlich, wo der Satan herkommt. Und Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, jetzt kommt die zweite rhetorische Frage, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Hast du auf Hiob geachtet? Natürlich hat es der Satan schon die ganze Zeit. Und der Hiob ist ein Dorn in seinem Auge. Und der Satan antwortet dem Herrn und sagt, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Du hast ihm doch alles geschenkt, er hat 10 Kinder, er hat einen großen Besitz, er hat Herden und Besitz in Hülle und Fülle und du hast es ringsum eingezäunt, sodass keiner das alles antasten kann. Da ist doch irgendwie logisch, dass einer gottesfürchtig ist, oder? Und jetzt kommt sein Vorschlag, seine Bitte, sein Antrag. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, und lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Und jetzt kommt das Geheimnisvolle. Gott erlaubt es. Und der Herr spricht zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein, nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Und ich kann mir das so gut vorstellen, Satan dreht sich um von Gott weg mit einem breiten Grinsen auf seinem Mund. Und er geht Richtung Hiob. Und dann verliert der Hiob alles. Er verliert seinen Besitz, er verliert an einem Tag seine sieben Söhne und 3 Töchter. Er verliert sein Ansehen und seinen Freundeskreis. Aber noch nicht seinen Glauben. Und der Teufel macht weiter. Und ich hoffe, dass ihr ein Stück weit erschreckt, so wie ich erschrocken bin, als ich das vor kurzem wieder gelesen bin. Der Teufel stellt einen neuen Antrag. Die Söhne Gottes treten in Hiob 2 wieder vor Gottes Thron. Und der Herr spricht zum Satan wieder die rhetorische Frage, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach das Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet, und er hält immer noch fest an seiner Tatlosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Der Satan antwortet dem Herrn und spricht Haut für Haut. Ja, alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Er sagt damit, die Menschen sagen, Gesundheit ist alles. Aber lass mich doch mal seine Gesundheit, sein Leben angreifen. Und geheimnisvollerweise sagt Gott wieder, er ist in deiner Hand. Du kannst mit ihm tun, was du willst, aber bring ihn nicht um. Und der Satan dreht sich wieder weg von Gott. Vielleicht reibt er sich diesmal die Hände und macht sich wieder auf den Weg zu Hiob. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel, sodass Hiob eine Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Seine Frau sagt zu ihm, warum bist du überhaupt gottesfürchtig, wenn er dir sowas antut? Sage Gott ab und lass Gott Gott sein. Und der Hiob hält immer noch fest und er sagt, Gott hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Hat er uns das Gute gegeben, sollten wir nicht auch das Schlechte annehmen aus seiner Hand? Und dann kommen drei Freunde, die sitzen bei ihm 7 Tage und sie schweigen. Wir wissen nicht genau, wie lange der Hiob schon in diesem Zustand war, aber die Freunde sind von weit angereist. Und jetzt schweigen sie erst einmal 7 Tage, das muss man ihnen noch hochachten. Anrechnen. Aber dann platzen sie heraus und denken, sie müssen den Hiob jetzt beraten. Und ihre Botschaft ist eine Botschaft. Hiob, wie schwer musst du gesündigt haben, dass es dir so dreckig geht? Es gibt eine erste Rederunde, da reden die Freunde lange Reden. Der Hiob redet nicht so lang und dann gehen den Freunden nach der 3. Runde die Worte aus. Und der Hiob redet länger und sie drehen sich im Kreis und kriegen keine Antwort. Aber als die Freunde so reden, da bricht der Glaube von Hiob ein. Da fällt er durch die Prüfung durch. Und er verflucht den Tag seiner Geburt, er verflucht sich, er sagt, Gott ist mein Feind, Gott ist nicht mehr da. Wenn er nicht so feige wäre und sich mir mal stellen würde, dann würde ich ihm ins Angesicht sagen, wie es ausschaut. Und ich hätte recht und er nicht. Aber Gott hat bei alledem einen Plan. Der Hiob denkt, Gott ist weit weg, aber der, wo ihm die ganze Zeit am nächsten ist, das ist Gott selbst. Er wendet sich die ganze Zeit von Hiob nicht ab. Und wenn auch der Hiob durch die Prüfung durchfällt, er fällt nicht aus der Hand Gottes. Und das Gleiche ist immer bei Petrus. Simon, Simon, sieh, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dich dereinst bekehrst oder umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Manche übersetzen hier, wenn du dich dereinst bekehrst. Und manche Ausleger sagen daraufhin, ja, da war der Petrus ja an diesem Punkt noch gar nicht gläubig. Aber das macht ja keinen Sinn. Dann würde Jesus ja nicht sagen, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, sonst hätte er beten müssen, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube irgendwann anfängt. Warum will denn der Teufel den Petrus sichten? 7. Eben, damit er seinen Glauben zerstören kann. Von daher ist es besser zu übersetzen, wenn du aber an den Punkt kommst, wo du umkehrst, von deinen falschen Gedanken. Wenn du einst wieder zurechtgebracht bist. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du 3-mal geleugnet hast, dass du mich kennst. Für Petrus ist das, was Jesus sagt, nicht vorstellbar. Er sagt, das glaubst du doch selber nicht, Herr, dass ich sowas tun könnte. Ich bin bereit, alles für dich zu tun und du redest so daher. Warum siehst du mich denn nicht so, wie ich wirklich bin? Du hast eine ganz falsche Vorstellung von mir, Gott. Satan wird es nicht schaffen, mich von dir zu trennen. Ist ja nett, wird er sich gedacht haben, Jesus, dass du für mich gebetet hast, aber das hättest du bei mir ehrlich sparen können. In den anderen Evangelien sagt er, ja, wenn dich alle verlassen, ich werde dich nie verlassen. Die Antwort darauf kann nur sein, sag sowas nie. Weil du es nicht halten kannst. Wie viele junge Männer haben das ihrer Frau versprochen oder ihrer Holden vor der Hochzeit und bei der Hochzeit? Ich werde dich nie verlassen. Und dann ist doch passiert. Und wenn du denkst, ich werde meiner Frau oder meinem Mann in der Ehe die Treue halten, was würde denn passieren, wenn Gott dem Satan erlaubt, deine Ehe anzugreifen? Denkst du, du kannst deine Ehe halten? Niemals. Ich werde dich nie verlassen, das darf nur einer sagen. Das haben wir in einem Lied gesungen, dass er uns nicht verlässt. Psalm 27, Vers 1. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, der Herr nimmt mich auf. Wenn es einer sagen kann, das ist der Herr Jesus selber. Aber keiner von uns. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Das, was für Petrus unvorstellbar ist, das trifft 3-4 Stunden später schon ein. Und er verleugnet Jesus dreimal. Und obwohl Jesus in seiner Sichtweite ist, sagt er zu 3 verschiedenen Gruppen Personen, die ihn darauf ansprechen, sagt er, na, diesen Jesus, den kenne ich gar nicht, von was redest du? Und beim 3. Mal verflucht er sich selbst, verflucht nochmal, ich kenne ihn nicht. Hat es Satan demnach geschafft? Er hat es geschafft, dass er in der Prüfung durchgefallen ist. Voll durchgefallen. Stell mir das so vor, Satan hat das Weizenkorn nicht nur gerüttelt und geschüttelt, sondern er hat es am Ende mit seinem Finger durch das Sieb durchgedrückt. Und der Petrus ist durchgefallen. Aber unter dem Sieb ist die Hand Gottes. Und das gebeutelte Weizenkorn fällt jetzt in die Hand Gottes. Und in der Hand Gottes liegt jetzt ein arg gebeuteltes, gedemütigtes Korn. Und was wird Gott mit diesem Korn machen? Macht es so und dann, pff. Nein. Die Antwort gibt Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und ich stelle mir vor, Satan steht da mit seinen angeleckten Fingern und wartet nur darauf, dass er diesen Docht, den glimmenden Docht, ausquetschen kann. Aber das ist ihm nicht erlaubt. Und so ist unser Gott. Er lässt es manchmal zu, dass Satan uns dermaßen beutelt mit uns, bis an die Grenzen geht, aber eine gewisse Grenze nicht überschreiten darf. Und wenn wir auch als Verlierer aus der Prüfung herausgehen, so macht jetzt Gott mit uns erst recht weiter. Lesen wir in Johannes 10 zum Beispiel. Gell? Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Das sind 2 Hände. Die Hand von Jesus und dann noch die Hand des Vaters. Und auch wenn wir in Prüfungen durchfallen und denken, jetzt muss es doch vorbei sein mit seiner Gnade, dann lesen wir doch, seine Gnade reicht bis in Ewigkeit. Und wenn du dereinst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ist doch erstaunlich, was der Herr Jesus hier dem Petrus zusagt, oder? 50 Tage später, das ist ein Monat und ein paar Tage, ist der Petrus wieder im vollen Einsatz für den Herrn und er predigt zu einer riesigen Menschenmenge und 3000 Menschen bekehren sich und er wird Leiter dieser ersten großen Gemeinde weltweit. Wir würden vielleicht sagen, also Petrus, du brauchst jetzt mindestens ein paar Jahre Pause, bis du das alles aufgearbeitet hast, du bist ja traumatisiert, oder? Und dann kannst du vielleicht wieder ganz kleine Anfänge machen. Back erst einmal kleinere Brötchen, bevor du wieder so einen Bock abschießt. Fünfzig Tage später kommen durch die Predigt von Petrus 3000 Menschen zum Glauben. Und man fragt sich, wie geht denn sowas? Es geht, weil nicht wir uns im Griff haben, sondern weil Gott uns im Griff hat. Und jetzt, glaube ich, kommt der wichtige Punkt, der Petrus braucht sein Versagen, um später ein brauchbares Werkzeug für Gott zu werden. Anders wäre das gar nicht gegangen. Sonst wäre der Petrus wahrscheinlich als Seelsorger und als Gemeindeleiter viel zu hart aufgetreten und hätte wahrscheinlich zu viel gefordert. Ich war auf dem Berg der Verklärung, wo warst du? Ich war immer einer von den Ersten, wenn es um die Aufträge Jesus ging. Ich bin schließlich zu Jesus auf dem Wasser gelaufen, das kannst du auch, mach's mal. Zu mir hat Jesus allein gesagt, du bist der Fels. Mach mir das mal nach. Und jetzt steht diesem allem eine andere Sache gegenüber. Dreimal habe ich geleugnet, dass ich ihn überhaupt kenne. Und dieses eine Mal, dieses eine Versagen relativiert alles. Und als Ergebnis von dem Ganzen haben wir die zwei Petrusbriefe. Lies mal die zwei Petrusbriefe und entdeck die Milde und die Demut und die gesunde Selbsteinschätzung von einem Petrus darin. Ich habe auch für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Wer gibt dir die Kraft? Wer hält dich am Glauben? Weißt du eigentlich, dass Jesus auch für dich schon gebetet hat? Johannes 17, in der gleichen Nacht spricht Jesus ein Gebet für seine Jünger, aber auch für uns alle. Johannes 17, Vers 9 sagt er, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. In Vers 11, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Hier bittet Jesus für seine Jünger. Aber dann sagt er in Vers 20, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Gehörst du zu denen, die durch ihr Wort an Jesus glauben? Das bist du. Das ist das Wort. Das Evangelium nach Matthäus, nach Markus, Lukas, Johannes. Durch ihr Wort sind wir zum Glauben gekommen. Jesus hat für uns gebetet und hat gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört. Wenn der Hans zu mir sagt, du Schorsch, ich habe für dich gebetet, dann nehme ich das wohlwollend an und ich schätze das sehr wert. Und dann sage ich zum Hans, ja, ich hoffe, dass der Herr dein Gebet erhört. Aber wenn der Herr Jesus zu mir persönlich sagt, Schorsch, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, dann hat das ein ganz anderes Gewicht. Weil ich weiß, das wird zu 100% so passieren. Weil der Vater wird das Gebet seines Sohnes nicht ablehnen. Mit seinem Tod hat Jesus uns brutto erkauft. Da gibt es für ihn jetzt keine Überraschung, dass er irgendwann sagen müsste, ach jetzt habe ich die Rebekka für erkauft, bin für sie gestorben und jetzt fällt sie vom Glauben ab. Nein, Jesus hadert nicht wegen dir, sondern er betet für dich. Und weil er dein Fürsprecher ist, deshalb macht es deine Rettung sicher. Und ich bin fast überzeugt, wenn wir Petrus einmal treffen sollten im Himmel, wir würden fragen, Petrus, wie hast du das geschafft, deinen Glauben zu bewahren? Dann würde er sagen, weil er für mich gebetet hat. Das ist der einzige Grund. Der Herr Jesus schreibt keinen Christen ab. Das macht mir persönlich unwahrscheinlich Mut, weil ich oft Christen abschreibe. Aber wenn es der Herr Jesus nicht tut, dann sollten wir es auch nicht tun. Und es führt mich zu einer gesunden Demut und zu einer gesunden Selbsteinschätzung. Das Ziel von Gott bei Hiob war ja nur, dass er demütiger wird. Weil dem Stolzen widersteht Gott, aber dem Demütigen beschenkt Gott. Und er möchte uns noch mehr schenken, aber er tut es nur, wenn wir in der Demut vor ihm stehen. Martin Luther hat mal gesagt, Gott hat einen Backofen voller Gnade, aber er kann diese Gnade nicht verschenken, weil er es nur den Demütigen schenkt. Petrus verdankt es nicht seiner eigenen Stärke, dass er nicht vom Glauben abgefallen ist, sondern der Fürbitte Jesu. Unsere Feinde sind so mächtig, meine Kraft ist so schwach. Die Welt ist voller Fallstricke und mein eigenes Herz ist zu leichtsinnig und zu leichtfertig. Und deswegen kann ich von mir aus nie den Himmel erreichen. Aber weil der Herr Jesus lebt, deshalb wird mein Glaube nicht aufhören. Weil er lebt, deshalb wird mein Glaube nicht aufhören. Wir betonen sehr stark immer, dass Jesus für uns gestorben ist. Und dadurch bin ich erlöst, rein aus Gnade. Aber ich glaube, wir dürfen die andere Seite der Medaille, so wie es der Hebräerbrief sagt, auch nicht vergessen, wo es heißt, dass er immer da für uns lebt und immer da für uns eintritt. Das ist die Garantie für die Bewahrung von meinem Glauben. Zwei Gefahren für dein Glaubensleben. Die erste Gefahr, dass du zu groß von dir denkst. Die zweite Gefahr, Vers 35. Und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen, haben sich vielleicht ein bisschen überlegt. Nein, nichts. Nun aber sprach er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche, und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, auch dies muss noch an mir erfüllt werden, was geschrieben steht, er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben steht, das geht in Erfüllung. Sie sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter, er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Die erste Gefahr für dein Glaubensleben ist, dass du zu groß von dir denkst. Die zweite Gefahr ist, dass du zu klein über die Nachfolge denkst. Das erste, dass ich zu groß von mir denke. Das zweite, dass ich zu gering oder zu leichtfertig über Nachfolge denke. Jesus sagt, aber jetzt. Und damit deutet er an, dass für die Jünger jetzt ein neuer Zeitabschnitt beginnt. Als die Jünger 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren, da lebten sie von der Gunst des Volkes. Da mussten sie gar nichts mitnehmen. Weil Jesus war beliebt, die Türen gingen auf und die Jünger gingen selbstverständlich mit ins Haus und bekamen Essen vorgesetzt. Sie brauchten nichts weiteres als nur Jesus. Aber jetzt, sagt Jesus, jetzt wendet sich das Blatt. Weil sich das ganze Volk jetzt plötzlich gegen ihn wendet. Deshalb nehmt jetzt Beutel, Schuhe und Schwert. Und das sind Sinnbilder. Der Beutel spricht davon, dass sie jetzt notdürftig sammeln müssen. In manchen Gemeinden geht der Beutel durch die Gemeinde, weil sie dieses Prinzip so verfolgen. Jetzt fällt euch nicht mehr einfach alles in den Schoß. Ihr werdet nicht von Haus aus beliebt sein unter den Menschen. In Johannes 16 macht Jesus das noch viel, viel deutlicher. Er sagt, haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen? Es fällt ihnen nichts mehr einfach so in den Schoß. Die Schuhe sprechen davon, dass sie sich jetzt auf eine lange, steinige, beschwerliche Wege einstellen müssen. Ab jetzt geht's bergauf. Nachfolge ist kein Spaziergang am Strand. Und das Schwert ist ein Sinnbild dafür, dass sie sich jetzt auf Widerstand und Kampf einstellen müssen. wenn die Menschen am Ende seines Lebens Jesus wie einen Verbrecher und Gesetzlosen behandeln, dann sollten wir das für unser Leben jetzt auch ein Stück weit damit rechnen. Könnte das eine Gefahr für uns sein, dass wir zu leichtfertig über die Nachfolge Jesu denken? Dass wir denken, ja, ich lebe jetzt mein Leben hier auf dieser Erde und die Nachfolge, die geht so nebenbei? Könnte es sein, dass wir meinen, na ja, so wie das Jesus mit seinen Jüngern damals war, dass ihnen alles so zugefallen ist, so muss es doch bei uns auch sein, sodass ich nicht groß mich um Beutel und Tasche und andere Sachen kümmern muss? Gibt es manche Christen, die so denken, ja? Wenn du nur richtig glaubst, dann wirst du keinen Mangel haben. Und das ist eine Watsche für all die verfolgten Geschwister, die in Gefängnissen sitzen. Und andere sagen, um irdische Güter brauchst du dich auch nicht zu kümmern. Wenn du einen Porsche haben willst, hab nur groß genug Glauben und der Herr wird dir einen Porsche schenken. Ich will gar keinen Porsche, aber ich will andere Sachen. Oder sie sagen, du musst gar nicht groß kämpfen, weil der Herr kämpft ja für dich. Aber das Neue Testament spricht doch da eine ganz andere Sprache. Sicherlich kämpft der Herr für uns. Aber es sagt auch Hebräer 12, lasst uns mit Ausdauer laufen im Kampf, in der Arena, die vor uns liegt. Er kämpft nicht ohne uns. Und so ist es mit allem, was wir für Jesus tun. Und manche denken also, Prediger, denen fallen die Predigten so aus dem Ärmel. Gell? Das ist auch manchmal ein Kampf. Sitzt du 3 Stunden, so passiert es mir manchmal, vor der offenen Bibel und vor dem leeren Blatt und dann kaderst du und kämpfst und denkst, Gott redet nicht zu mir. Und dann kommen dir Schweißperlen. Und weißt du, in 3 Stunden musst du die Predigt halten. Paulus spricht nicht umsonst von einem Kampf des Glaubens. Die Nachfolge dem Herrn Jesus nach geht nicht bergab, sondern sie geht bergauf. Vers 38, sie sprachen, Herr, siehe, hier sind 2 Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Und ich denke nicht, dass Jesus hier sagen will, ja, 2 Schwerter, die reichen jetzt. Mit denen können wir jetzt kämpfen, die besiegen wir schon, die Römer, die mich jetzt dann gleich abholen werden. In einer spanischen Übersetzung heißt, steht nicht, es ist genug, sondern steht einfach, basta. Und es heißt so viel wie, jetzt reicht's, hat eh keinen Sinn, da über das Thema weiterzureden. Ihr kapiert's ja eh nicht. Sie begreifen nicht, was Jesus eigentlich sagen möchte, ja? Und er sagt, es ist genug, aber wir können weiterreden dann, wenn Pfingsten gekommen ist, dann werdet ihr es verstehen. Zwei Gefahren für dein Glaubensleben. Die erste Gefahr, dass du zu groß von dir denkst. Wir hatten vor einiger Zeit in der Jugend das Thema Leben in der Grauzone. Es ist interessant, ne? Wir haben die Schwarzzone betrachtet, wo Gott sagt, also so ein Leben geht überhaupt nicht. Hurerei und Ehebruch und Habsucht und so weiter. Und dann gibt es die Weißzone, was edel, was rein, was auferbauend ist, darüber denkt. Na, und dann gibt es eine Grauzone. Und ich habe die Jugendlichen dann auf Zettel aufschreiben lassen. Jeder sollte sich selber so einen Zettel schreiben, was er denkt, was Grauzone ist und ob er es eher in den schwarzen Bereich, mehr in den schwarzen Bereich oder mehr in den weißen Bereich hinordern würde. Und da war ein Zettel dabei und das habe ich erwartet, dass das von jemandem kommt, bei einer Freundin schlafen. Also nicht mit ihr schlafen, sondern bei einer Freundin schlafen. Da sagt ja die Bibel nichts dagegen, oder? Wir schlafen ja in getrennten Zimmern. Okay, das ist Grauzone. Die Bibel sagt nichts dazu. Aber wie ist es denn? Da läuft es ein paar Wochen, man schläft im anderen Zimmer und dann kommt irgendwann der Punkt, dann schlafe ich im eigenen Zimmer. Aber ich schlafe nicht bei ihr auf dem Bett, sondern ich schlafe auf dem Boden. Und irgendwann passiert es. Und sie schlafen miteinander. Warum? Weil ich zu groß von mir denke. Keiner von uns hat die richtige Selbsteinschätzung. Und da dürfen wir den Herrn sicherlich bitten, dass er uns hier hilft. Ich bin begeistert von Paul, vielleicht darf ich das noch kurz einfügen. 2. Korinther Kapitel 12. Wenn es um gesunde Selbsteinschätzung geht, da wird der Paulus ziemlich herausgefordert von den Korinthern. Da treten Leute auf, die können super predigen und die stellen den Paulus irgendwie in den Schatten und machen ihn schlecht. Und sagen, wenn der Paulus weg ist, dann schreibt er Briefe, die sind sehr klar und herausfordernd, aber wenn er selber da ist, dann ist er schwach und er kuscht er und hat uns eigentlich im Prinzip nichts zu sagen. Und sie gründen sich ihr Leben auf ihre Offenbarung. Schau, was wir alles erlebt haben mit Gott. Und jetzt sagt der Paulus in Kapitel 12, das Rühmen nützt mir freilich nichts, doch ich will auf die Erscheinung und Offenbarung des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, er spricht in der dritten Person von diesem Menschen, aber er meint sich selber, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, er wusste nur, dass er selber entrückt wurde im Himmel, ob er währenddessen auf der Erde war oder ganz weg war, das hat er nicht beobachten können. Aber er spricht von diesem Erlebnis vor 14 Jahren, dass er bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Vor 14 Jahren war das. Der Paulus war 18 Monate in Korinth und er hat das nie erwähnt. Also wir würden es wahrscheinlich keine 14 Minuten aushalten, oder? Am nächsten Sonntag das in der Gemeinde zu sagen, was wir da Großartiges erlebt haben. Warum hat Paulus das nicht weitererzählt? Und der Schlüssel, glaube ich, liegt in Vers 6. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht blöd oder töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen, ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Was für eine Sorge hatte der Paulus? Der Paulus hatte die Sorge, dass die anderen in der Gemeinde zu hoch von ihm denken könnten. Wir haben eher die Sorge, dass die anderen zu niedrig von uns denken, oder? Paulus sagt, ich habe die Sorge, dass ihr zu hoch von mir denken könntet. Deswegen sage ich manche Dinge gleich gar nicht. Erste Gefahr, dass du zu groß von dir denkst. Und zweite Gefahr, haben wir gesehen, dass du zu einfach oder zu leicht über Nachfolge denkst. Und Nachfolge ist kein Spaziergang. Und wenn wir diese zwei Dinge bedenken, dann glaube ich, sind wir besser gewappnet auch in Glaubensprüfungen. Durchfallen ist nie schön. Für den Petrus war auch nicht schön. Und ich bete oft zum Herrn Jesus, Herr, lass mich die Lektionen lernen, die du mir beibringen möchtest, ohne dass ich gleich in den Prüfungen immer gleich wieder durchsause. Vielleicht beten wir so, wie David am Ende seines Gebets vom Psalm 139 gebetet, Herr, prüfe mich, wie ich es meine. Und achte auf mich, ob ich auf gutem Weg bin oder auf schlechtem Weg. Der Herr allein weiß, wie es um uns steht. Amen.